Wir hören aus dem Markus-Evangelium das dritte Kapitel, die Verse 31 bis 35. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Vier Tage vor dem Heiligabend, fünf Tage vor dem Weihnachtsfest bin ich hier bei Ihnen, um unseren traditionellen ökumenischen Gottesdienst zu feiern. Normalerweise machen wir das am Anfang der Adventszeit, da konnte ich nicht. Und so will es die Planung, dass ich mit Ihnen hier über Familie nachdenken darf oder soll oder muss. Mit dem Dürfen ist ja immer so eine Sache, ich habe ja einen Auftrag bekommen. Eigentlich ist das auf den ersten Blick ein völlig unweihnachtlicher Text. Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen am Heiligabend mit Ihrer Familie zusammen und dann würden Sie sagen, eigentlich ist das gar nicht meine Familie, da kommt Stimmung auf, kann ich Ihnen sagen. Ein völlig unweihnachtlicher Text und doch im Kern der weihnachtliche Text. Fangen wir mal mit dem direkten Umfeld Jesu an. Erwähnt werden ja hier seine Mutter und seine Brüder. Jetzt lassen wir mal die katholische Diskussion sein, ob die nur leiblich waren, die Brüder oder nicht. Trägt in meinen Augen auch nicht viel aus, denn ich selber habe zwei Kinder adoptiert, die blutsverwandt nicht miteinander sind, sie sind trotzdem Bruder und Schwester. Also ist man nur Bruder und Schwester, wenn man blutsverwandt ist? Nicht zwingend. Trägt also gar nichts aus, diese Diskussion. Einer fehlt, der Josef, der in der Weihnachtsgeschichte eine durchaus zentrale und wichtige Rolle spielt, als Randfigur erscheint, aber ohne den läuft eigentlich dann doch nichts. Der fehlt hier, offenkundig ist er schon gestorben, er ist nicht mehr da. Die Restfamilie läuft hinter Jesus her und macht sich offenkundig Sorgen um diesen Familienmenschen, der schon lange nicht mehr dabei war. Er ist irgendwie, wie die Leute heute sagen würden, die Jugend, weird, vielleicht ein Freak. So richtig weiß man mit ihm nichts anzufangen. Man macht sich Sorgen, man möchte ihn packen und wieder nach Hause bringen, wie einen Verrückten, den man in Sicherheit bringen muss. Dabei ist diese Familie von Anfang an irgendwie merkwürdig. Und ich spreche jetzt dezidiert als Katholik zu Ihnen. Denn die heilige Familie entspricht nicht katholischen Standards. Diese Frau ist schwanger geworden, vorehelich. Nach katholischer Lehre gehört sich das ganz und gar nicht. Muss man so feststellen. Und offenkundig ist sie schwanger geworden, nicht von ihrem Verlobten. Sie scheint ein Kuckuckskind in diese Beziehung hineinzutragen. Und deswegen will ja im Matthäus-Evangelium der Josef auch erstmal weggehen. Er weiß, es ist nicht sein Kind. Und er nimmt sie doch zu sich. Und nach katholischer Lehre muss die Maria jungfräulich bleiben. Das heißt, diese Ehe, so sie denn überhaupt geschlossen worden ist, wir wissen es nicht genau, wird nie vollzogen. Nach katholischer Lehre ist das gar keine Ehe. Da sind wir Katholiken konsequent. Diese heilige Familie ist eine Patchwork-Familie, die heute vor keinem katholischen Kirchengericht Bestand haben könnte. So muss man das sagen. Skandal. Haben wir mal in Anwesenheit heutiger Weihbischöfe gesagt, damals als junge Studenten, das war ein Skandal, er wird es bis heute nicht wahrhaben. Diese Familie, die heilige Familie, entspricht nicht den Normen. Sie hat es nie und sie wird es auch nicht in dem Sinne entsprechen. Heute wäre sie vielleicht normal. Wir erfahren in den Evangelien, vor allen Dingen bei Matthäus und bei Lukas, was sich so um die Geburt herum zugetragen hat. Nicht ganz deckungsgleich zu kriegen, aber dass er in Bethlehem geboren ist, das ist mit einer relativen Wahrscheinlichkeit doch anzunehmen. Dann kommt eine große Lücke, dann hören wir eine Geschichte als Zwölfjähriger, wie er mit seinen Eltern offenkundig eine erste große Wallfahrt nach Jerusalem unternimmt und dann in Jerusalem, wie Zwölfjährige das manchmal machen, auf Trebe geht. Und die Eltern voller Sorge ihn suchen und er sagt, ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist. Ja, lassen Sie sich das mal als Mutter und von mir aus als Adoptivvater sagen. Sie sind voller Sorge und dann so ein Spruch von einem Zwölfjährigen. War ein schwieriges Kind offenkundig. Und dann erfahren wir gut 18 Jahre nichts von diesem Jesus. Ich nenne das immer die dunklen Jahre, weil wir da bestenfalls erahnen können, was er im Leben Jesu war. Ein bisschen was kann man herauskristallisieren. Er hat offenkundig als Handwerker gearbeitet, vielleicht beim Aufbau der Städte Sepphoris und Tiberias mitgeholfen, hat da sicherlich Kollegen kennengelernt, Freundschaften geschlossen. Dann fängt das plötzlich an bei Johannes dem Täufer, wo er zur Taufe geht. Und das ist für ihn ein Fanal. Jetzt bricht etwas auf. Und im Markus-Evangelium erfahren wir, dass er als erstes 4 Leute aufruft, ihm nachzufolgen. Jakobus, Johannes, Petrus und Andreas, 4 Fischer vom See Genezareth. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da kommt so ein dahergelaufener Mensch, der sagt, hinter mich. Und sie lassen die Netze liegen und gehen. Realistisch? Kaum. Die kannten sich wahrscheinlich vorher schon. Es war ein Freundeskreis, die vielleicht schon Pläne geschmiedet hatten, weil ihm die Zustände im Land, wie sie damals nun mal waren, reichten. In Galiläa herrschte Herodes Antipas. Die Bevölkerung, ein großer Teil wurde immer ärmer, ein kleinerer Teil wurde immer reicher. Die Römer waren auch irgendwie im Land, die mochte auch keiner so richtig. Die Zustände konnten so nicht bleiben und auch der Glaube verdunstete so langsam vor sich hin und man fabulierte wahrscheinlich schon lange vor dem, was wir im Neuen Testament wissen, von einem Reich Gottes, das kommen möge. Jesus war der Anführer dieser Gruppe, der Wortführer. Und jetzt geht's los. Man fängt an zu verkünden, die Gemeinschaft wächst, sie wird größer, ein 12er-Kreis sammelt sich, symbolisch für die 12 Stämme Israels, es bricht etwas auf. Und genau in diese Zeit hinein hören wir das Evangelium, das ich gerade verkündet habe. Man kann sich gut vorstellen, dass die Maria und die Geschwister Jesu da in Nazareth, damals ein kleines Kaff von vielleicht 100, 150 Einwohnern, sich Sorgen machte um den Spross der Familie. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Der legt sich da mit Herodes Antipas an. Der war nicht zimperlich. Sollen wir den nicht besser nach Hause holen? Jesus kam übrigens zu Hause mal vorbei, um in der Synagoge von Nazareth zu predigen. Und da sind die Leute verwundert. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Den kannte man von ganz, ganz früher. Der Zufall will es, dass ich vorhin am Eingang hier ein kleines Gespräch belauschen musste. Ich konnte gar nicht weghören. Da ging es um eine Begegnung von vor 50 Jahren. Bei einem Tanzkurs war man sich über den Weg gelaufen und hier ist man sich wieder begegnet. Und man hat sich irgendwie wiedererkannt, aber da liegen halt ein paar Jahrzehnte dazwischen. So war das damals auch, so ähnlich. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Einer von uns, und der schwingt jetzt solche Reden. Jesus durchbricht hier in dem Evangelium die gängigen Normen selbst seiner Zeit. Er sagt nämlich, nicht die genetische Verwandtschaft zählt letzten Endes. Es geht um etwas anderes. Schon in der Weihnachtsgeschichte werden diese Beziehungen ja durchbrochen. Wenn da plötzlich in das Geschehen der Geburt dieses Kindes eigentlich ein intimes Geschehen von Vater, Mutter, Kind, egal wie die jetzt genetisch sind, die Beziehungen, plötzlich Hirten von außen hereinbrechen. Stellen Sie sich das vor. Da kommen plötzlich Menschen in das Zimmer, wo Mutter und Kind liegen, von mir aus auch heute in einem Krankenhaus, wildfremde Menschen, die wollen anbeten, hätten ihnen Engel gesagt. Kaum sind die draußen, geht die Tür wieder auf, kommen Menschen herein, die etwas reicher gekleidet sind und bringen Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sind genau die Geschenke, die sie als junge Familie brauchen. Gut, Gold nimmt man mit, den Rest, weiß ich nicht. Windel und Milchpulver wäre besser gewesen. Schon in der Weihnachtsgeschichte wird also deutlich, dass der rein innerfamiliäre Kreis nicht mehr reicht. Hier passiert etwas, was weit darüber hinausgeht. Und ganz ehrlich, wir haben uns seit ungefähr 200 Jahren in unseren Breiten an eine schöne romantische Weihnacht gewöhnt. Wenn wir uns in diesen Text hineinbegeben, so wie er wirklich ist, dann merken wir, das war viel, nur nicht romantisch. Und wenig romantisch geht die Geschichte ja auch weiter. Den Hirten vor Bethlehem erschien, wie es in der Heiligen Schrift im Lukas-Evangelium heißt, ein Engel, der Verkündigungsengel, das Christkind, wenn Sie so wollen. Und dieser Engel verkündet, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Die Menschen seines Wohlgefallens, so heißt es in meiner Einheitsübersetzung. Bei Luther habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, es ist nicht gleich, aber ähnlich, glaube ich. Wer sind diese Menschen seines Wohlgefallens? Nur Auserwählte? Nur Sie und ich? Der heilige Rest? Nur die, die irgendwie sonntags noch den Gottesdienst besuchen, evangelisch, katholisch, orthodox, wie auch immer? Nur die, die sich bemühen, nichts Schlechtes zu tun und darin oft auch vermeiden, das Gute zu tun? Wer sind denn diese Menschen seines Wohlgefallens? Ich glaube, dass das schon eine Ansage ist, die auf alle Menschen geht, weil kein Wesen hier auf der Welt existiert, ohne den Geist Gottes in sich zu atmen. Pfarrerin Priest hat es ja am Anfang in der Begrüßungsformel genau an diesen Heiligen Geist adressiert. Er ist der Lebendigmacher, der in uns atmet. Wenn Gott in mir atmet, dann atmet er aber nicht nur in denen, die bloß fromm sind und glauben, dann atmet er ja in allem, was lebt, selbst in denen, die noch nie eine Kirche betreten haben. Dann sind also alle Menschen nicht nur Gottes Ebenbilder, sondern würdig Trägerinnen und Träger des Heiligen Geistes zu sein, Trägerinnen und Träger Gottes zu sein, Tempel dieses Gottes zu sein, ob sie es nun glauben oder nicht. Gott hat ein großes Gefallen an seiner Schöpfung. Ihm gefällt nur allzu oft nicht, was wir mit dieser Schöpfung, die uns anvertraut ist, machen. Dieses Kind, das da in Bethlehem geboren wird, bringt den Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und das ist ein Auftrag, der damit verbunden ist. Alle Menschen sind Geschöpfe dieses Gottes. Aber dieser Jesus muss selber erst eine Lernkurve hinlegen. Ja, er stammt aus dieser heiligen Familie. Da ist er groß geworden. Und irgendwann ist er aufgebrochen in die nähere Umwelt, nach Tiberias, nach Sepphoris. Hat da neue Beziehungen aufgebaut, einen ersten Freundeskreis gegründet, aus dem später mal der Zwölferkreis hervorgeht. Später wird eine ganze Jüngerschaft da drum herum wachsen, die an seinen Lippen hängen, die seine Worte und Taten aufsaugen und berichten werden. Sein Ruf verbreitet sich weit über Galiläa hinaus. Und als er eines Tages in Tyrus ist, begegnet er dort einer Frau, einer Nichtjüdin, einer Syrophönizierin, die schon von ihm gehört hat und deren Tochter krank ist. Und sie bittet ihn, mach doch meine Tochter bitte gesund. Und Jesus, was habe ich mit dir zu tun? Du bist nicht von meinem Volk. Es ist nicht recht, dass die Krümel, die für das Volk Israel bestimmt sind, den Hündlein vorgeworfen werden. So redet er, unser Heiland, einer Nichtjüdin gegenüber. Und diese Frau lässt nicht locker. Die hätte sich jetzt beleidigt zurückziehen können. Sie lässt nicht locker und sie sagt, ich glaube aber an dich. Völlig egal, ob ich Jüdin bin oder nicht. Ich glaube an dich. Und sie überwindet ihn. Und plötzlich entsteht eine neue Basis für die Beziehung von Jesus zu den Menschen. Die würden wir heute vielleicht als Glaube bezeichnen, als Bekenntnis. Das ist der Anfang. Und Jesus muss weiter lernen. Als er durch Samarien zieht, begegnet er einer Frau am Jakobsbrunnen. Der sagt er, das Heil kommt von den Juden. Und sie sagt, aber ich habe die Schöpfkelle, um dir Wasser zu geben. Geben und nehmen. Auch sie vertraut ihm. Auch da wird der Glaube plötzlich die Basis. Und plötzlich ist es nicht mehr das Blut, das zählt, das die Beziehung zusammenhält. Plötzlich ist da eine soziale Dimension. Plötzlich ist da eine Verantwortung füreinander. Und das spiegelt sich schon hier im Markus-Evangelium wider. Familie ist nicht zwingend da, wo die Blutwerte zueinander passen. Familie ist da, wo man Verantwortung füreinander übernimmt. Das ist die Basis der Familie. Das ist der Kern dieser neuen Familie, die wir heute vielleicht auch Christenheit nennen. Und ja, das ist, wie in so Familien halt so ist, die Geschwister sind nicht alle gleich. Die einen sind katholisch, die anderen evangelisch. Innerhalb der evangelischen Kirche gibt es noch Lutheraner, Calviner, Unierte. Bei uns Katholiken gibt es Progressive und Traditionalisten, dann gibt es noch Orthodoxe. Und trotzdem sind wir alle eine große Familie der Christenheit. Meine Frau und ich haben, wie gesagt, zwei behinderte Kinder adoptiert. Und mein Sohn ist vor ziemlich genau 30 Jahren zu uns gekommen. Es war der 9. Dezember im Jahr des Herrn 1994. Wenige Tage vorher, fast zu Nikolaus, hatten wir die frohe Botschaft erhalten, da wartet in Bremen ein behindertes Kind auf die Eheleute Kleine. Und die Eheleute Kleine machten sich am Morgen des 9. Dezember auf den Weg nach Bremen und waren ganz cool im Auto. Wir gucken mal, wir warten erstmal ab. Ist ja noch nichts entschieden, wir überlegen mal ganz in Ruhe. Dann lernten wir die leiblichen Eltern unseres Sohnes kennen und fuhren mit der Sozialarbeiterin dann zum Krankenhaus Bremen-Nord. Gingen durch das Krankenhaus und dann wurde die Tür aufgemacht zu dem kleinen Zimmerchen, wo mein Sohn lag. Er hob den Kopf und guckte mich an. Diese Tür hätte ich in diesem Moment nie wieder schließen können. Die Schwangerschaft meiner Frau und mir währte 48 Stunden. So schnell wird man Vater. Ein Augenblick hat genügt, um eine Verwandtschaft herzustellen. Die Basis der Familie ist das, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Mein Sohn ist 30 Jahre alt. Er hat Down-Syndrom. Und er freut sich auf Weihnachten wie Bolle auf Pfingsten. Und er zählt die Kerzen am Adventskranz. Heute würde er hier zählen 1, 2, 3, 4. Und dann sagt er, Menschenkind kommt. Er sagt nicht Christkind. Er sagt Menschenkind. Was für ein Theologe, dieser kleine Junge, dieser große Kerl. Ein Menschenkind ist geboren. Und der natürlichste Reflex, den wir Menschen haben, wenn wir einigermaßen bei psychischer Gesundheit sind, dieses Kind zu schützen. So hat es der Josef gemacht, obwohl es nicht sein Sohn war. Und im Leben Jesu entschied sich immer, wer Vertrauen zu ihm hat, tritt in diese Beziehung zu Jesus ein. Wer dieses Vertrauen noch nicht hat, muss noch warten. Uns jedenfalls wurde an Weihnachten ein Kind geboren. Ein Sohn wurde uns geschenkt und eine neue Familie wurde begründet.